Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Donnerstag, 1. Mai 2025.
Hallo Heike, wie geht's dir?
Hallo Andreas, gut. Hier ist Feiertag in Deutschland. Gerade ist bei euch auch Feiertag in Italien eigentlich?
Ja klar, 1. Mai ist ganz wichtig. Da gibt es immer Riesenkonzerte und alle machen. Die sind alle in der Stadt, ist jetzt der Teufel los, ja.
Ja gut, aber das sagst du. Der Teufel ist los in Rom. Du wolltest mit mir, du hast gestern mir erzählt von einem Kardinal, über den du mir heute ganz viel erzählen willst. Und ich weiß immer noch nicht, wer das ist.
Ja, weißt du, ich fand das so komisch, dass wir beim Kardinalomat auf die gleichen Kardinäle gekommen sind. Und einer von denen ist ein Superstar, Mario Grech aus Malta. Der ist insofern total lustig, weil der stammt aus einer der kleinsten Diözesen der Welt. Mitten auf Malta, also nicht auf der Hauptinsel, sondern auf der Nebeninsel Gozo. Und ich weiß gar nicht, der hat irgendwie nur ein paar tausend Mitglieder überhaupt. Und ich glaube, die Anzahl der Katholiken ist 99,9% oder so. Da soll es irgendeinen Muslimen geben angeblich. Und der galt als ein Superstar für ganz lange Zeit, weil er ist der Chef der Bischofssynode. Das heißt, er kennt eigentlich alle Bischöfe und gilt als extrem ausgeglichen. Also jemand, der auch zwischen Positionen, die sich nicht so sehr mögen, vertreten kann. Deswegen wurde der in den letzten Tagen also immer wieder genannt. Deswegen, wie gesagt, kam der auch bei unserem Kardinalomat raus. Aber gestern stellte sich jetzt raus, dass es doch ein paar Probleme mit Mario Grech gibt. Also das erste ist, es gibt, sagen wir mal so, Zweifel an einem Missbrauchsfall, mit dem er zu tun hatte. Da gibt es also Zweifel, die nicht ganz ausgeräumt werden konnten.
Also das hat er vertuscht oder ist er Täter?
Nein, Täter ist er nicht, aber es gibt einen Verdacht, dass er nicht ganz aufgeklärt haben soll. Und das Zweite ist, was gar nicht gut ist, seine Priester in seiner Diözese haben Protestbriefe gegen ihn mal geschrieben. Er verhalte sich also wie ein Bullo, haben sie geschrieben auf Italienisch. Das ist so etwas wie jemand, der andere Leute mobbt. Also man kann auch sagen, ein Bulldozer. Also jemand, der alles andere als freundlich mit den Leuten umgeht. Der würde zu sehr am Materiellen hängen. Und abgesehen davon hat man ihm unterstellt, dass er jetzt auch nicht unbedingt so reif ist, weil er wohnte noch als Bischof bei seiner Mutter.
Ja gut, aber über Reife könnte man wahrscheinlich bei einigen Kandidaten eine Weile sprechen, oder? Also
stimmt,
was das Leben angeht jetzt.
Ja, genau, das ist aber der springende Punkt. Aber wenn jemand als Bischof, also statt irgendwie wenigstens einen eigenen Haushalt zu führen, sich noch von Mutti bekochen ließ, ist das jetzt...
Den Haushalt machen ja auch die Nonnen immer, haben wir gelernt oder habe ich gelernt.
Also ja gut, also Franziskus hat ja genau das nicht gewollt. Deswegen denke ich mal, also das ist alles, ich denke mal so, Grech ist so ein kleines bisschen angeschlagen jetzt. Okay. Seit dieser Geschichte. Und was spannend ist, was wirklich sehr spannend ist, es gibt jede Menge Kollegen, die jetzt alle unterwegs sind nach Gozo, die sind heute schon, glaube ich, auf Gozo, die versuchen, die Priester zu sprechen, die damals alle gegen Grech rebelliert haben. Und ich glaube, sein größtes Problem ist, wenn die einen finden, der jetzt vor der Kamera sagt, das und das und das und das, dann ist er weg. Also das ist
ja richtig fies auch. Also es kann ja auch sein, dass es gar nicht stimmt. Also ist ja möglich, dass ihm wirklich nur die Leute schaden wollen, die sagen, der ist uns viel zu liberal und jetzt graben und graben wir, bis wir irgendjemanden finden.
Genau. Ja. Zumal Franziskus hat das überlebt, dem ist auch vorgeworfen worden, er sei als Jesuitenpater also ohne jede Gnade gewesen und auch wie ein Bulldozer, der hat jetzt ja trotzdem zum Papst gewählt worden. Ja. Aber wie gesagt, gut ist das, was sich in den letzten 24 Stunden abgespielt hat, für Mario Grech nicht.
Meine Güte. Die Jagd ist wirklich eröffnet.
Ja, die Jagd ist eröffnet. Aber was noch spannender eigentlich ist, also war gestern, also eigentlich denkt man ja, die Kardinalskongregationen, die jetzt gerade tagen, das ist irgendwie relativ langweilig. Die unterhalten sich da über die Situation der Kirche. Aber das ist überhaupt nicht so. Das ist total spannend. Weil gestern verbreiteten einige Zeitungen, Medien, dass der Hauptstar, also der Superstar, von dem alle denken, das ist der nächste Papst, der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der ist deswegen aus einem ultra simplen Grund in der Pole Position, weil es hat oft Kardinalstaatssekretäre gegeben, die Papst wurden. Das ist so wie ein Sprungbrett. Okay. Also es war viele Jahrhunderte lang so, es gab drei große Sprungbretter. Entweder warst du der Erzbischof von Mailand, konntest du Papst werden, das geht diesmal nicht, weil es gibt gar keinen Kardinal in Mailand. oder du warst Kardinal in Venedig, wie Johannes der 23., gibt es diesmal auch nicht. Also die beiden fallen schon mal aus. Oder du warst Kardinalstaatssekretär, wie zum Beispiel Pius der 12. Also deswegen ist der so einer natürlichen Position.
Okay, so Vizekanzler, kanzlermäßig.
Ja, ganz genau, okay. Ganz genau. Nur gestern kam halt raus, dass einige Medien rausgeblasen haben, es geht ihm schlecht. Ärzte mussten zu ihm kommen, er musste eine Stunde behandelt werden. Die haben das dann versucht wieder zu reduzieren, weil in Wirklichkeit hatte er nur ein Problem mit hohem Blutdruck. Aber die haben das so hochgespielt, dass jetzt natürlich alle sagen, okay, der ist auch krank. Das ist natürlich ganz schlecht. Und das Gleiche haben sie mit Bergoglio versucht. Also Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus.
Ja, habe ich inzwischen gelernt. Ja.
sorry.
Passt schon.
Der hat selber darüber geschrieben, in der letzten Phase des Konklave, als ich gewählt wurde, kurz bevor, wurde ich also im Haus der Heiligen Martha beim Mittagessen gestoppt. Da kam ein Kardinal auf mich zu und sagte, oh, man sagt ja über sie, sie seien so schwer krank. Ihnen würde ja ein großer Teil der Lunge fehlen. Bergoglio hat dann gesagt, ich hatte tatsächlich ein Problem in meiner Jugend, aber das ist 60 Jahre her. Und dann hat der Kardinal zu ihm gesagt, ach, sehen Sie mal immer diese Störversuche in letzter Sekunde. Und ich glaube, dieses Ding mit Parolin war gestern genau das Gleiche. Also die haben versucht zu streuen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Traditionalisten sind, die sich jetzt doch wieder formieren, weil Parolin ist so ein bisschen ein Wechselfall. Der passt im Grunde weder den Traditionalisten nicht, noch passt er den Fortschrittlichen nicht, aber er ist so ein Mann der Mitte. Im Grunde haben beide ein Interesse daran, den zu schwächen.
Aber wie stechen die das denn durch? Also die Kardinäle haben die schon die von den wichtigsten Journalisten die Nummern im Handy und schicken da was rüber? Also ist das so wie bei den Koalitionsverhandlungen, dass da was durchgestochen wird, direkt in die Bildredaktion?
Also was stimmt ist, es ist erstaunlich, woher das kommt, weil die dürfen ja nicht sprechen im Grunde. Im Grunde müssen sie zurzeit alle Kontakte mit Journalisten einstellen oder jetzt beschränken.
Schon? Ja, jetzt hören sie doch noch, oder nicht?
Sie dürfen jetzt offiziell noch, aber es gibt so etwas wie einen Verhaltenskatalog. Also wenn du heute, ich habe jetzt mit dem Sekretär von Parolin gesprochen, der hat gesagt, ich gehe noch nicht mal mehr essen, ich gehe nicht mehr raus, ich lasse mich nicht ansprechen. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen so, wir sind in einer so heiklen Phase, Stille. Das machen eigentlich alle. Dass jetzt jemand das rausposaunt hat aus der Versammlung, wie krank Parolin ist, das ist ohne jeden Zweifel, ohne den geringsten Zweifel, war das jemand, der ihn abschießen will. Also da gibt es gar keinen Zweifel. Und es ist natürlich so, weißt du, diese Phase ist jetzt gerade so unheimlich wichtig. Viel wichtiger eigentlich später als das Konklave, weil die präsentieren sich zurzeit. Die sagen also, ich würde das so machen, ich würde das so machen, ich würde das so machen. Und natürlich sind zurzeit einige Kardinäle ganz weit vorne, weil es gab bei der letzten Kardinalskongregation ging es darum, dass der Vatikan pleite ist. Also die haben immer höhere Schulden aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt immer weniger Kirchensteuern in Deutschland und es gibt immer weniger Spenden aus den USA. Und diese beiden Geldquellen haben fast 60% des gesamten Einkommens des Vatikans gedeckt.
Das wusste ich nicht. Wahnsinn. Ja, das heißt also eigentlich müsste man jetzt ja doch diesen konservativen, rechten amerikanischen Kardinal wählen, wenn man will, dass die Kohle wieder fließt, oder nicht?
Völlig richtig. Das ist der springende Punkt. Zurzeit geht es natürlich darum, dass man sagt, okay, die Bilanz des Vatikans ist schlecht, weil die Kirchensteuern aus Deutschland nehmt ja die deutsche katholische Kirche ein. Und das Geld, das die katholische Kirche Deutschlands an den Vatikan überweist, ist eine freiwillige Spende. Die können überweisen, was sie wollen. Die können auch gar nichts überweisen. Bei den Amerikanern ist es das Gleiche. Vor dem Missbrauchsskandal gab es aus den USA reichlich Spenden, das war kein Problem. Nach dem Missbrauchsskandal ist das massiv eingebrochen und jetzt suchen sie alle neue Geldquellen. Und es wird vermutlich eine Menge Kardinäle geben, die jetzt sagen, okay, wir brauchen an der Spitze jetzt einen neuen Papst aus einem Land, das reich genug ist. Ich glaube, dass in den letzten Stunden, sagen wir es mal so, die Chancen auch von Kardinal Marx eventuell gestiegen sind aus
obwohl
München.
Er auch Deutscher ist wieder?
Er wäre wieder Deutscher, aber er sitzt auf einem gewaltigen Schatz.
Aber hast du mir nicht erzählt, dass Gott eigentlich den neuen Papst auswählt und nur durch die Kardinäle spricht? Das verstehe ich dann ja überhaupt nicht. Wie kann das sein, Andreas?
Du hast völlig recht. Also ich versuche ja selber ein etwas zu begreifen, was eigentlich gar nicht zu begreifen ist. Du hast recht, Gott sucht ihn aus. Aber natürlich seit der Rede, wir sind eigentlich pleite, gibt es viele, die sagen, okay, wer hat eigentlich das Sagen in der Kommission um das Geld? Und da ist einer der Experten Kardinal Marx. Der hat den anderen Kardinälen gesagt, hört mal zu, Jungs, Geld schwierig. Jetzt wird es viele Afrikaner und auch viele Asiaten geben, die sagen, wir brauchen Unterstützung aus Rom. Aber wenn Rom pleite ist, dann brauchen wir jemanden an der Spitze, der neue Kohle auftreiben kann. Deswegen sind jetzt, würde ich mal sagen, ich glaube, zu Beginn des Konklaves sah es so aus, ein Franziskus der Zweite. Aber jetzt sieht es, glaube ich, immer mehr so aus, dass es jemand wird oder jemand werden könnte, der auch ein dickes Bankkonto hat.
Und der eher dann konservativ ist. Oder gibt es auch jemanden mit einem dicken Bankkonto, der auch was verändern möchte an den Strukturen?
Also ich glaube, Kardinal Marx ist so, würde, glaube ich, vielen passen. Der war ja auch, ist ja auch ein Bewunderer von Bergoglio, also das würde ganz gut gehen. Die Konservativen werden sich jetzt aber, da hast du recht, formieren. Also Kardinal Müller aus ehemals Regensburg, ehemals Chef der Glaubenskongregation. Kardinal Wölki aus Köln. Dann Kardinal Burke. Das ist jemand, der läuft hier noch mit einer 9 Meter langen Schleppe herum als Kardinal. Das sind super Traditionalisten. Ja, ja, der hat eine längere Schleppe als Lady Di während ihrer Hochzeit.
Super.
Also die Jungs, ich glaube, die formieren sich jetzt nochmal.
Also es geht, also wenn man jetzt überlegt, welche Eigenschaften muss denn der zukünftige Papst haben oder was, welche Voraussetzungen braucht er? Wer ist Papabile, sagt ihr, glaube ich, ne, bei euch?
Genau.
Dann würdest du jetzt sagen, er muss Kohle haben.
Ich glaube ganz ehrlich, dass sich das in den letzten 24 Stunden gedreht hat. Ich glaube, als die ins Konklave gekommen sind, haben die alle noch unter dem Eindruck der Beerdigung auch gesagt, wir brauchen Franziskus II. Mhm. Aber Franziskus saß noch auf einer Kirche, die Geld hatte. Jetzt sitzen sie auf einem Vatikan, der immer weniger Einkommen hat. Die müssen jetzt, Franziskus hat noch in den letzten Tagen seiner Amtszeit eine neue Finanzierungsmöglichkeiten aufgetan. Der hat gesagt, wir brauchen dringend Geld. Also Vatikanische Museen.
Die haben doch da, also ich war einmal im Vatikan tatsächlich, also direkt da bei Herrn Genswein und so weiter und habe da gesehen, was da alles so rumhängt an Kunstschätzen. Ich kann es ja nicht einschätzen, aber es sah alles nach sehr, sehr, sehr viel Geld aus. Sehr viel Räumlichkeiten, sehr viel Geld mitten in Rom. Die müssen dann doch einfach mal ein bisschen anders wirtschaften.
Du, also das Problem
was
ist...
Was verkaufen?
Das Problem ist, die müssen für den Unterhalt von Gebäuden zahlen, die aus dem 15. Jahrhundert sind. Das kostet ein Vermögen. Richtig ist, die Einkommen aus den Vatikanischen Museen sind ganz gut. Und sie mussten ja in den letzten Jahren etwas tun, was ihnen wirklich schwer gefallen ist, was ich auch grenzwertig finde. Gruppen, die Peterskirche besuchen, müssen Eintritt zahlen. Also es ist kein direkter Eintritt, sondern man sagt Beitrag zur statistischen Erhebung, heißt es. Aber dieser Beitrag zur statistischen Erhebung ist natürlich ein verstecktes Eintrittsgeld. Das ist nicht so viel, das sind 1,50, glaube ich, oder 2 Euro pro Person.
Ja,
aber es ist,
summiert sich, ja.
Es summiert sich, ja. Das ist bei 30.000 Menschen pro Tag ist das schon. Aber es geht ihnen langsam das Geld aus. Und deswegen denke ich, jetzt gerade im Konklave spielt das plötzlich doch eine Rolle.
Aber ursprünglich gab es doch andere Regeln, wer Papabile ist. Also nicht, wer die meiste Kohle hat, sondern was für Voraussetzungen muss man eigentlich mitbringen? Geht es also um Charaktereigenschaften oder nur so um, wie alt ist man,
also,
was für eine Vorgeschichte,
weißt du,
hat man?
Es gibt ein wirklich total spannendes Buch darüber im Grunde. Also die Päpste haben Regeln aufgeschrieben. Wie soll gewählt werden? Soll gewählt werden? Es gibt eine ganz alte Regel von Paul VI. Und die hat Johannes Paul II. Dann neu formiert. Und dieses Buch heißt Universi Dominici Gregis. Das heißt, der allgemeinen Herde des Herrn. Und da stehen solche Sachen drin, wie zum Beispiel, wie der Tod festgestellt werden muss von einem Papst. Das war früher eine ziemlich peinliche Geschichte, weil es gibt im Leben der Päpste 2 Hämmer. Also du hast ja bestimmt auch einen Hammer zu Hause, also um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Also, in der Geschichte der Päpste gab es immer 2 Hämmer. Ein Hammer war der Hammer, mit dem sie die heilige Pforte aufgebrochen haben. Das ist ja eine Mauer hinter im Heiligen Jahr. Deswegen bekamen die einen Hammer. Damit haben die gegen diese Mauer gehauen und dann fielen die Steine runter. Das ist der eine.
Wo ist diese Mauer? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Pass auf. Im Heiligen Jahr.
Was ist das Heilige Jahr?
Okay,
da geht es also bei mir schon los. Ich habe keine Ahnung, tut mir leid.
Okay.
Aber vielleicht hören ein paar Leute zu, die nicht so viel Ahnung haben.
Okay. Also, im Jahr 1281 stürmen die Muslime Jerusalem. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, nach Jerusalem zu pilgern. Im Mittelalter war man der Meinung, wenn du nach Jerusalem pilgerst, bist du alle sündenlos. Mhm. Man glaubte damals, es gibt, wenn du nach Jerusalem kommst, eine Leiter, die führt direkt in den Himmel. Du kannst von da auf der Leiter gleich ins Paradies steigen. Klar. Also Jerusalem war eine ganz wichtige Stadt. Mhm. Dann erobern die Muslime auch die letzten Bastionen der Christen im Heiligen Land. Die letzte Bastion ist eine Stadt, die heißt Akkon. Danach ist es nicht mehr möglich, Jerusalem zu erreichen. Und deswegen sagt der Papst, Boniface VIII, ist ja kein Problem. Dann kommen die halt alle nach Rom, um ihre Sünden vergeben zu lassen.
Ach, das ist praktisch immer.
Und sie haben einen wunderbaren Marketing-Gag. Sie mauern eine Pforte, nämlich die rechte, zu. Das ist eine Mauer. Davor ist eine Tür. Wenn du diese Tür aufmachen würdest, guckst du auf eine geschlossene Mauer. Alle 25 Jahre wird diese Mauer eingerissen. Dann kommen die ganzen Steine weg. Und dann kannst du durch diese Pforte durchgehen. Und wenn du dann durch diese heilige Pforte durchgehst, dann bist du alle Sünden los.
Ach, aber das geht doch auch durch die Beichte, oder nicht?
Ja, durch die Beichte geht das auch. Am heiligen Jahr geht es sozusagen noch mal besser.
Sagen wir's um die schlimmeren Sünden noch. Die.
Es geht vor allem auch viel schneller. Also du kannst dann durchgehen, Sünden weg. Und das Tolle daran ist,
das ist so wirklich lustig, was die sich ausdenken. Ja.
Okay, also deswegen gehst du durch die heilige Pforte. Wir sind gerade zufällig in einem heiligen Jahr, weil das wird alle 25 Jahre gefeiert. Ach. Im Jahr 2000 war das letzte heilige Jahr. Dann gab es ein besonderes heiliges Jahr, das Franziskus eingeführt hat. Und jetzt sind wir in einem normalen heiligen Jahr 2025. Also ist diese heilige Pforte geöffnet. Da kann man also durchgehen. Und wie gesagt, das ist eine Idee, die die hatten, die war ganz wunderbar. Das hat auch ganz wunderbar geklappt. Aber wieso reden wir jetzt über das heilige Jahr? Entschuldige bitte.
Oh Gott, das ist eine gute Frage. Du wolltest mir irgendwas über einen Hammer erzählen. Jetzt sind wir bei einer Pforte, alle Sünden sind weg. Wie oft bist du da jetzt durch schon? Okay, kann man da jeden Tag durch? Kostet das auch was?
Nein, also du kannst so oft durch die heilige Pforte gehen, wie du willst. Ich habe ganz viele Gäste in Rom gehabt, ganz klarerweise durch das heilige Jahr. Und ich bin schon ganz oft durch die heilige Pforte gegangen. Und da steht ein Mann, der hat zu mir gesagt, als er mich das letzte Mal gesehen hat, Andreas, du bist jetzt so oft durch die heilige Pforte gegangen. Wenn du jetzt stirbst, dann buxiert dich Petrus mit einem Arschtritt ins Paradies.
Super.
Mit den Hämmern, also wie gesagt, ein Hammer ist der Hammer heilige Pforte. Der andere Hammer war in der Papstregel der Hammer. Mit dem musste man einem Papst auf die Stirn klopfen. Und zwar dreimal, falls man den Verdacht hatte, er könnte gestorben sein. Und dann musste man auf Latein fragen, schläfst du? Also Carolis dormiste, schläfst du? Und dann dreimal klopfen, klopf, klopf, klopf. Und wenn er dann nicht antwortete, galt er als tot.
Okay, das, also Koma wurde nicht irgendwie mit einberechnet.
Das hat Johannes Paul II. Abgeschafft. Jetzt gibt es ein Langzeit-EKG, um rauszufinden, ob der Papst tot ist. Aber damals, wie gesagt, gab es das Hämmerchen. Und dieses Hämmerchen steht in der Regel, wie Päpste gewählt werden. Dieser Universi Dominici Gresis. Und das Komische daran ist, Papst Johannes Paul II. Hat seinen Kardinälen ganz offensichtlich nicht getraut. Weil da steht also jede Menge Sachen drin. Sie dürfen keinen Pakt abschließen und sie dürfen auch nicht einen Papst wählen, nur weil er ihnen sympathisch oder nicht sympathisch ist.
Aha.
Da stellt sich. Ja, genau, das ist die Frage. Wonach soll man ihn eigentlich wählen? Also der Papst sagt dann, nur den Gott ausgesucht hat, darfst du wählen. Ob er dir sympathisch ist, scheißegal. Du musst nur den wählen, den Gott ausgesucht hat. Da steht zum Beispiel aber auch, dass die Busfahrer oder auch die Ordensfrauen, die im Konklave sind, nie einen Kardinal ansprechen dürfen. Mhm. Da steht drin, dass sie keine Sender benutzen dürfen. Also es steht alles ganz genau drin. Also da steht dann auch drin, wenn die Formeln, dass sie sagen müssen, ich schwöre, dass ich nicht geschummelt habe. Das ist alles in diesem Regelwerk. Und das ist jetzt, das Komische daran ist übrigens, in dem Regelwerk steht auch drin, dass die Kardinäle, wenn sie nach Rom kommen, und sich vorbereiten auf das Konklave, alle, dass die ihnen dieses Regelwerk vorgelesen werden muss. Da habe ich mich immer gefragt, also wenn du zu etwas so Wichtigem wie einer Papstwahl fährst, kannst du denn nicht schon im Flugzeug mal lesen, wie eigentlich die Regeln sind? Hat er gedacht, wir brauchen erstmal so eine Nachhilfe, weil die ja, irgendwie das sowieso nicht lesen werden?
So eine Einführung oder so, dass man sagt, so jetzt nochmal richtig Konzentration und alle gemeinsam, wie so ein Tischgebet vielleicht, dass man sich da nochmal drauf konzentriert. In welcher Sprache wird das denn gelesen? Versteht das dann auch jeder?
Auf Italienisch. Also die, okay. Das ist sowieso das ist auch ein Problem. Du hast gerade gesagt, wer ist eigentlich Papabile? Es ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass sie natürlich vernünftig Italienisch können.
Okay. Also wer kein Italienisch kann, so wie der Franzose, der ist raus schon automatisch.
Das ist
denn der Amerikaner, es gibt doch nur einen amerikanischen Kardinal oder gibt es mehr? Ich habe keine Ahnung.
Oh, es aber gibt jede Menge amerikanische Kardinäle.
Und können die Italienisch?
Einige ja, einige mhm. können ganz gut Italienisch. Mhm. Also der Kardinal von New York zum Beispiel kann ganz gut Italienisch, aber es gibt auch einige, deren Italienisch wäre nicht so gut. Mhm. Aber wie gesagt, durch die Entscheidung in den letzten Stunden wäre natürlich ein amerikanischer Kardinal, der Geld auftreiben kann, nicht unbedingt schlecht gesehen.
Ja, aber wenn er dann gleichzeitig noch irgend so eine trumpische Idee verfolgt, wäre das ja überhaupt nicht gerne gesehen in der gesamten Welt, möchte ich mal sagen. Was darf denn der Papst überhaupt? Darf der so viel, wie Trump sich gerade rausnimmt?
Also das ist nicht ganz richtig, weil die amerikanische Bischofskonferenz ist schon in zwei Teile geteilt. Es gibt tatsächlich welche, die finden Trump gut, aber es gibt auch ganz viele, die finden ihn ganz furchtbar.
Okay, also es gibt auch Liberale, die auch sagen, wir müssen die Kirche vielleicht mal reformieren, verändern.
Die sagen das auch, ja, okay. Aber die sind viel radikaler. Die sagen, das, was Franziskus gesagt hat, ist richtig. Nämlich Menschen, die Zäune bauen, sind keine Christen, mhm. sondern nur Menschen, die Brücken bauen. Also da gab es einen ganz massiven Eingriff in den amerikanischen Wahlkampf, der leider nicht Trump verhindern konnte. Aber richtig ist, es gibt also so eine Gruppe. Und natürlich hast du recht, der Papst darf alles. Also der Papst ist der letzte absolutistische Monarch der Welt. Das ist die letzte...
Aber innerhalb der katholischen Kirche darf alles. Also was heißt alles? Könnt ihr jetzt, also das verstehe ich jetzt nicht.
Also der Papst ist sozusagen der Besitzer des Vatikanstaates. Mhm. Und weil er der letzte absolutistische Monarch ist, kann er innerhalb seines Staates machen, was er will. Er kann die Leute absetzen, kann Leute rauswerfen.
Das verstehe ich. Mhm.
Jetzt geht das aber ja nicht nur um den Vatikan, das ist ja eine winzig kleine Stadt, sondern es geht ja um 1,4 Milliarden Katholiken und 5.000 Bischöfe. Der Papst kann auch einem Bischof in der Antarktis sagen, also so geht's hier nicht. Also das ist schon eine globale, es hat schon einen globalen Impact, also ohne jeden Zweifel. Also das ist deswegen, das, was sie da gerade wählen, ist nicht irgendwer, sondern es gibt Päpste, die konnten weltpolitisch also ganz massiv was bewirken.
Aber dürfte er jetzt auch die Regeln der katholischen Kirche verändern? Weil ich jetzt, wenn ich jetzt höre, so diese ganzen Regeln, nach denen der Papst gewählt wird, die wurden sich dann ausgedacht, da wird so eine Pforte sich ausgedacht. Er könnte sich also auch ja was völlig Neues dann ausdenken und sagen, so ist das jetzt. Und wenn wir jetzt sagen, wir lassen jetzt Frauen zu, wir schaffen das Zölibat ab, das wäre also eigentlich möglich, weil es hieß ja immer, Franziskus konnte das einfach alles gar nicht. Das ging nicht innerhalb des Systems.
Also einige Sachen kann er ganz einfach. Also was den Zölibat angeht, die Ehelosigkeit der Priester, das ist überhaupt kein Problem. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass Paulus in einem Brief an die Korinther, da fragen sie Paulus und sagen, dürfen wir jetzt mit den Mädels oder dürfen wir nicht mit den Mädels? Mhm. Das ist die Antwort, was die Ehelosigkeit angeht, habe ich keine Weisung vom Herrn. Also das ist ganz klar,
also in der Bibel. In der Bibel gibt es den ganzen Kram nicht. Mhm.
Genau, in der Bibel steht ganz eindeutig drin, wenn die heiraten wollen, können die heiraten. Also das ist ganz eindeutig.
Aber warum kriegt man das dann immer noch nicht hin, wenn der Papst auch noch alles darf und vielleicht auch mal vernunftbegabt ist?
Also erstens ist es eine sehr lange Tradition. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ganz viele Kardinäle sagen, wieso? Wir sind die einzige Kirche, in der der Priester sich nur um seinen Job kümmern darf. Der darf keine Familie haben, der darf keine schlimmen Kinder zur Schule bringen. Natürlich hast du recht damit. Damit entgeht denen auch so dieses Gefühl für ein ganz normales Leben. Das ist natürlich auch. Und das war ja Franziskus Ansehen, der gesagt hat, wir müssen mal auch einen Priester haben, der eine Waschmaschine bedienen kann und der in der Lage ist, irgendwie eine Fritteuse aufzubauen. Mhm. Also das ist schon richtig. Aber es gibt Leute, die sagen, ein Alleinstellungsmerkmal, keine Ehelosigkeit. Die Ehelosigkeit bleibt. Aber ich glaube, dass das früher oder später sich nicht wieder mit durchsetzen können. Bei den Frauenordinierungen ist es schwieriger. Mhm. Weil da Papst Johannes Paul II. Mal so eine Grundsatzschrift geschrieben hat und gesagt, nie und nimmer, also zu keinem Zeitpunkt darf die katholische Kirche Frauen ordinieren. Das wird so langsam aufgeweicht, weil es gibt jetzt es gibt Frauen, die dürfen in katholischen Kirchen taufen, das war früher verboten. Und es gibt jetzt erste Vorstöße, dass Frauen Diakone werden können. Das ist so eine Art Vorstufe zum Priester. Also so langsam setzt sich vor allem eine Einsicht durch. Also meine Schwester ist ja auch in der katholischen Kirche. Mhm. Die war ihr ganzes Leben lang Pfarrgemeindereferentin. Eine Sache ist völlig klar. Die Arbeit in der katholischen Kirche machen Frauen.
Na klar.
Und wenn du Frauen immer wieder sagst, wir brauchen euch nicht, dann werden die irgendwann sagen, dann eben nicht.
Ganz
und,
genau.
Und das ist der springende Punkt. Und deswegen werden die sagen, also wir brauchen eine neue Regelung.
Und es gibt ja in Deutschland auch die Bewegung Maria 2.0. Kennt man die in Rom auch, also im Vatikan? Hat man davon schon mal was mitgekriegt oder ist das eher in Deutschland laut? Weißt du das?
Das ist in Deutschland laut. Ich kenne Maria 2.0 auch. Also ich habe auch mit denen zu tun gehabt. Mhm. Das Komische daran ist, es gibt... seltsamerweise, was Frauen angeht, sehr viel Bewegungen an den Rändern. Das heißt, es gibt ultrakonservative Orden, die haben sehr starken Zulauf. Also es gibt komischerweise, es gibt zum Beispiel eine Organisation, die nennt sich, das sind Frauen des geweihten Lebens. Also die schwören einfach Keuschheit. Die sagen also, ich bleib bis zu meinem Lebensende keusch. Und diese Gruppen haben starken Zulauf. Und auch die extremen Frauenorden, also die Klausurorden, die dürfen dann ja nicht mehr raus, die Frauen, die werden ja wirklich eingesperrt. Da gibt es komischerweise ganz viele Frauen, die sagen, also ich trete da jetzt ein. Ich habe mich mal mit einigen Klausur-Nonnen darüber unterhalten und habe gesagt, wie kommt das? Also wieso kommen junge Frauen, die irgendwie, denen alles offen steht ja heute. Also die haben ja Möglichkeiten, die können ja Bundeskanzler, was weiß ich, du kannst ja alles werden. Und dann sagen wir diese Ordensfrauen eigentlich immer, das ist ganz einfach. Also in unserem Orden ist das Leben vollkommen klar getaktet.
Das verstehe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Also ganz klare Regeln und du hast irgendwie auch deine Ruhe von dieser ganzen bekloppten Welt da draußen.
Genau, das ist der springende Punkt. Ja. Also du bist, um 7 gibt's Frühstück, du musst dich nicht darum kümmern, ob du Geld verdienst oder nicht. Du musst dich nicht darum kümmern, ob deine Familie funktioniert. Du musst dich nicht um Beziehungen kümmern. Genau. All das ist alles weg. Du kannst also mit dir selber und deinen Freundinnen im Kloster ein geregeltes, zwar ziemlich langweiliges, aber auch von allen Unbill geschütztes Leben führen. Und das finde ich immer interessant. Also wenn ich mit jungen Ordensfrauen zu tun habe und ich frage die, also wieso sind sie Nonne geworden, dann kommt eigentlich genau das. Mir war das draußen einfach zu viel.
Ja, das kann ich ehrlich gesagt ein bisschen verstehen. Und du sagst ja, im Vatikan sind so viele Männer homosexuell, sind dann auch viele lesbische Frauen in diesen Orden, weiß man das?
Ja, weiß man. Also es gibt einige Fälle. Das ist natürlich ein Tabuthema, kannst du dir ja vorstellen. Aber ja, es gibt einige ganz spektakuläre Fälle. Es gab also ein Kloster hier in Rom, die Ermittlungen, die in diesem Kloster geführt worden sind, die sind ganz lange unter Verschluss geblieben, weil man nicht darüber reden wollte. Dann stellte sich aber raus, dass also eine berühmte deutsche Nonne, die aus einer Adelsfamilie kam, ist in dieses Kloster versetzt worden und war dann über die Zustände in diesem Kloster also total empört, weil die Ordensoberin, also die Frau, die in diesem Orden was zu sagen hatte, hat sich dann abends immer die Mädels ausgesucht, die mit ihr aufs Zimmer mussten.
Oh, also nicht freiwillig, sondern auch noch mussten.
Ja, genau. Hat dann also auch sich oft öffentlich beschwert, wenn einige von den Mädels ihrer Ansicht nach also nicht geeignet gewesen waren. Und die hat das dann ihrem Bruder geschrieben und hat gesagt, was sie diesem Kloster zugeht, das ist ganz schrecklich. Und das ist, glaube ich, der einzige wirklich gut dokumentierte Fall, wo man weiß, dass über viele Jahre Frauen, die auch einfach lesbisch waren, gesagt haben, ich möchte gerne dieses Kloster. Und das ist bei Männern ja relativ häufig. Also da gibt es ganz viele. Ich habe einen guten Freund, der hat immer das Gleiche gesagt. Der hat gesagt, also als ich ins Priesterseminar eingezogen bin, in meiner Stadt in Deutschland, haben dann alle zu mir gesagt, du Glücklicher, das ist ja der größte Club von homosexuell interessierten Männern der ganzen Stadt. Also das ist jetzt auch nicht kein Geheimnis. Franziskus hat ja auch darüber gesprochen, hat gesagt, es gibt also ganz viele Menschen, die sich offensichtlich in einer Phase, das ist jetzt wieder, da bist jetzt du wieder mehr die Expertin, weil er hat immer gesagt, es geht im Grunde darum, dass es eine Phase im Leben gibt bei Männern und Frauen, wo die sich ihrer sexuellen Orientierung gar nicht klar sind und eigentlich gar nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen und was sie nicht wollen. Und solche Leute ziehen sich häufig von der Kirche angezogen.
Ja gut, anstatt sich eben mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen und dann vielleicht etwas gesünder in das zu starten, was sie dann ausgewählt haben, weil das dann einfach zu unterdrücken oder zu sagen, gut, ich gehe jetzt dahin, wo mein Traum erfüllt ist, ganz viele Männer überall. Und gleichzeitig sagt die katholische Kirche immer noch, um Gottes Willen, keine Homosexualität. Das ist ja die größte Verlogenheit aller Zeiten.
Das stimmt aber nicht mehr. Nee. Franziskus,
ja, gut, hat gesagt, das weiß ich, aber trotzdem ist es ja innerhalb der katholischen Kirche noch lange nicht anerkannt, angesehen, oder?
Also es gibt Afrika ist eine Ausnahme, die sagen, wir wollen nichts damit zu tun haben, aber es gibt so diese Bewegung Out in Church. Also es gibt viele homosexuelle Priester, die jetzt gesagt haben, ich habe keine Lust mehr, das zu verstecken. Also das hat sich wirklich dramatisch verändert in den letzten Jahren. Aber ich habe jetzt zum Schluss noch eine ganz schlechte Nachricht für dich.
Oh, nicht schon wieder.
Weil diese Wahl ist jetzt nicht irgendeine Wahl, sondern wenn es stimmt, was ein Mönch im Mittelalter prophezeit hat, dann steht der Weltuntergang relativ bald bevor. Und dann ist für uns alle Schluss, weil dann wird etwas ganz Schreckliches eintreten. Und wenn dieser Mönch recht gehabt hat, dann könnte es ausgerechnet diese Papstwahl jetzt betreffen.
Uiuiui, das meinst du hoffentlich nicht ernst, oder?
Also ich weiß nicht genau.
Glaubst du daran?
Ich weiß es nicht genau. Also in meinen Albträumen denke ich mal, nein, ich glaube nicht daran. Aber ich denke, wir sollten uns das nächste Mal mit dem Ende der Welt auseinandersetzen, meine Liebe.
Na, wollen wir hoffen, dass wir heute beide gut schlafen können. Hm.
Aber das kann ich ja, weil ich weiß, dass du diesmal wieder für mich beten musst, oder?
Das ist aber lieb. Wir hören uns morgen.
Wir hören uns morgen. Mach's gut, meine Liebe.
Bis dahin, ciao.
Bis dann, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.